Es begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Willkommen zur Naturheilpraxis mit Heilpraktiker Andreas Groß. Mit ihm sprechen wir in der nächsten Stunde über die sanfte Kraft und die tiefgreifende Wirkung der Maikur. Die Maikur ist ein Wermuttrunk, man könnte auch sagen ein Wermutwein, und er gehört zu den Universalrezepten der heiligen Hildegard von Bingen. Er gilt als Universalmittel, von Mai bis Oktober regelmäßig getrunken, entschlackt der Wermutwein den Körper, er stärkt das gesamte Organismus, insbesondere die Nieren. Ja, über Anwendung und Wirkweise sprechen wir ausführlich in der nächsten Stunde mit unserem Spezialisten für Naturheilverfahren mit Heilpraktiker Andreas Groß. Er ist mein Studiogast hier in München. Herzlich willkommen.
Ja, grüß Gott, Frau Böhler, und grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Herr Groß, Sie kommen aus Taufkirchen, das liegt hier im Raum München. Seit 92 sind Sie in eigener Praxis tätig. Zu Ihren Behandlungsmethoden gehört die traditionelle europäische Heilkunde, die unter anderem von Hippokrates und Galenos begründet wurde, und das mystische Wirken der heiligen Hildegard von Bingen und den Einfluss der traditionellen Klosterheilkunde wurde in die traditionelle europäische Medizin ergänzt und sie wurde auch weiterentwickelt. Und in Ihrer Praxis verbinden Sie also alle diese drei naturheilkundlichen Behandlungsmethoden mit neuesten medizinischen Erkenntnissen. Vielleicht noch ein, zwei Worte jetzt zum Berufsbild der Heilpraktiker.
Ja, Heilpraktiker ist ein Beruf mit alter Tradition, aber auch mit einer sehr hohen Popularität. Sehr viele Menschen interessieren sich immer mehr für den Bereich der Medizin, der Komplementärmedizin oder der holistischen Medizin, Naturheilkunde. Und auch im Bereich der Schulmedizin gibt es doch immer mehr Ärzte, die als Zusatzausbildung zum Beispiel sich für die Naturheilkunde entscheiden. Das kommt auch in allererster Linie von den Patienten, denn das Bedürfnis und das Verlangen der Patienten nach einer Medizin, die beide Bereiche verbindet, also die klassische Schulmedizin mit ihrer zum Teil hochtechnologischen Methodik im Sinne der Diagnostik und der Therapie, ist in vielen, vielen Fällen sehr nützlich, sehr hilfreich, auch wenn es hier und da auch übertrieben wird. Ich denke, was wichtig ist, ist das Zusammenspiel, die Zusammenarbeit im Sinne der Verantwortung für die kranken, leidenden Menschen, also für die Patienten. Und von daher ist das Berufsbild der Heilpraktiker ein Impulsgeber in der Medizin. Viele alte Heilmethoden wurden durch den Heilpraktiker, wie man so sagt, vor dem Untergang gerettet. Einer meiner Ausbilder, das ist nun schon über 20 Jahre her, sagte einmal, wir als Heilpraktiker werden nicht die Lorbeeren kriegen, das bekommen dann andere, aber wir sind die, die diese alten Methoden vor der Vergessenheit bewahren. Und daher ist das Berufsbild Heilpraktik und Heilpraktikerinnen ein ganz, ganz wichtiger Beitrag zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung, auch hier bei uns in Deutschland.
Und hier bei Radio Horeb sind Sie regelmäßig seit 2007 zu Gast in der Naturheilpraxis. Und alle bisherigen Interviews mit Ihnen können im Radio-Podcast heruntergeladen werden. Heute sprechen wir über die Maikur nach Hildegard von Bingen, über deren sanfte Kraft und tiefgreifende Wirkung. Die Maikur, also der Wermuttrunk, er gilt als ein Universalmittel. Was heißt denn das?
Ja, Universalmittel bedeutet im Grunde genommen, dass die Pflanzenheilkunde, also die Phytotherapie, wie sie auch bezeichnet wird, ja uralte Ursprünge hat. Das geht weit bis in die Ethnomedizin und in die Volksmedizin hinein, aber speziell auch zur Zeit der heiligen Hildegard von Bingen. Also im Mittelalter, wo die Klosterheilkunde und die Pflanzenheilkunde ja immer populärer wurde, gab es einige Pflanzen, dazu zählt nun mal der Wermut, als eine sogenannte Kardinalpflanze der Pflanzenheilkunde. Und somit ist die Maikur eine sogenannte Universalrezeptur, weil sie in vielen Bereichen eine positive Wirkung zeigt, also bei sehr vielen Krankheiten, bei sehr vielen Störungen eingesetzt werden kann. Und was erstaunlich ist, wie viele Dinge wurden in der Vergangenheit geschätzt und sind tatsächlich vergessen worden, weil sie vielleicht nicht den göttlichen Quell zugrunde hatten, Aber die Heilkunst der heiligen Hildegard zeigt, dass die guten Kräfte der Heilpflanzen und dass auch dieses Wirken und dieses Arbeiten im Sinne der wissenschaftlichen und mystischen Arbeit der heiligen Hildegard einfach geprägt ist von dem guten göttlichen Willen. Und daher ist es heute immer noch genauso populär und anwendbar wie in der damaligen Zeit.
Sie schreibt, oder wir lesen in ihren Schriften, und wenn der Wermut frisch ist, zerstoß ihn und drücke seinen Saft durch ein Tuch und dann koche Wein mit Honig ein wenig und gieß diesen Saft in den Wein, so dass derselbe Saft den Wein und den Honig an Geschmack übertrifft. Sie können auch anrufen jetzt in der Sendung und Fragen stellen. Die Hörertelefone sind schon für Sie geöffnet, sodass Sie sich einbringen können, auch mit Ihrer Fragen. Radio Horeb, das Hörerradio, die Lebenshilfe, die Rufnummer 089 517 008 008. Zurück zum Wermuttrunk, zum Wermut, dessen Saft wir durch ein Tuch gießen, ausdrücken sollen und dann im kochenden Wasser mit Honig hinein. Aber die meisten Menschen kaufen ihn doch. Sagen Sie uns was über die Rezeptur.
Also es ist sehr deutlich, wenn man diese Rezeptur sich anschaut. Also wir haben dort den Wein, das sind Likörweine, die sind hochprozentig, zum Teil auch schon sehr süß. Dann die Verbindung, was bei der heiligen Hildegard oft vorkam, mit Honig. Und so haben wir auch den Hinweis auf die Droge, also sprich auf den Wermut, nicht wie wir es kennen oft in der Phytotherapie mit einer getrockneten Pflanze, sondern sie verwendet hier die frischen Zweigspitzen, die Blattspitzen und presst diesen Saft presst ihn aus, gibt ihn dann den Wein zu in Verbindung mit diesem Honig. Und wir finden hier schon zwei Hinweise, die dieses von Hildegard empfohlene Heilmittel auch charakterisieren. Zum einen nicht klassisch diese trockene, sondern frische Pflanze wird verwendet. Dadurch haben wir schon einen sehr hohen Anteil an Wirkstoffen, vor allen Dingen an diesen Bitterstoffen und an diesen ätherischen Ölen. Die bleiben also enthalten. Und zum anderen ist der Hinweis auf den Wermutwein beziehungsweise auf den Likörwein schon gegeben. Zur damaligen Zeit gab es diese alkoholischen Tinkturen, also diese alkoholischen Auszüge, wie wir sie heute auch in der Naturheilkunde immer noch verwenden, noch nicht im Mittelalter. Das kam erst aus den Einflüssen der arabischen Medizin nach Europa. Und diese Likörweine haben natürlich den Vorteil, dass sie sehr schmackhaft sind. Das beinhaltet sicher auch einen gewissen verführerischen Anteil, denn diesen Likörweinen sind in den früheren Jahrhunderten viele Menschen verfallen, ob Künstler oder Komponisten, Maler zum Beispiel. Andererseits ist es auch heute noch populär. Der Wirkstoffgehalt ist oft nicht so hoch durch diese Auszüge mithilfe des Likörweines, jetzt im Verhältnis zu diesen alkoholischen Tinkturen zum Beispiel. Aber er hat auch eine sehr gute Bioverfügbarkeit. Das heißt, die Wirkstoffe werden über die Schleimhäute, und zwar schon im Mund, im Magen und im Darm, dadurch sehr gut aufgenommen und haben dementsprechend auch eine sehr gute Wirksamkeit.
Mhm. Hildegard von Bingen nannte Wermut den wichtigsten Meister gegen alle Erschöpfungen. Und sogar Pfarrer Kneipp empfahl Wermut gegen alle Verdauungsprobleme und Ansteckungen. Was ist denn der Wermut für eine Pflanze? Was steckt ihm in ihm, Herr Groß?
Also der Wermut ist im Sinne der Phytotherapie, der Pflanzenheilkunde, eine schon ehrfurchteinflößende Pflanze. Dafür gibt es viele Gründe. Das werde ich sicher im Laufe der Sendung in Verbindung auch mit den hoffentlich vielen Hörerfragen auch noch beantworten und darauf eingehen. Generell ist der Wermut eine sehr warme, kräftige Pflanze. Das kommt aus dem Bereich auch der Humoralpathologie, dass Pflanzen in Qualitäten eingestuft worden. Also der Wermut ist warm, ähnlich auch wie der Fenchel. Auch zum Beispiel ist die Kamille eine warme Pflanze im Gegensatz zum Pfefferminze. Also eine Minzpflanze ist kühl, deswegen trinkt man sie im Sommer, weil sie kühlende Eigenschaften hat. Und der Wermut ist zum Beispiel eine Pflanze, die man auch in kalter Jahreszeit besonders gut einnimmt, weil sie eine tief wärmende Wirkung hat. Andererseits sind die Wirkstoffe der Wermutpflanze bezüglich jetzt zu dieser Jahreszeit, also zur Maikur, hervorragend, weil der menschliche Organismus im Frühjahr, im Mai, seine Stoffwechseleigenschaften verändert. Und wenn man dann diese körpereigene Mobilisierung unterstützt, zum Beispiel durch den Einsatz der Wermutpflanze, hat das auch noch eine förderliche und eine steigernde Wirkung. Was wichtig ist beim Wermut, solche kräftigen, tief in den Organismus eingreifenden Pflanzen sollen mit dem richtigen Maß auch eingenommen werden. Deswegen hat die Hildegard ja auch gesagt, jeden dritten Tag. Also das bedeutet, würde man diese Maikur über mehrere Monate jeden Tag, also in dem Fall morgens nüchtern, praktizieren, wäre das für den einen oder anderen zu viel, weil dieser Wermut auch eine Wirkung auf unser zentrales Nervensystem hat, also sprich nicht nur auf den Magen, auf das Blut, auf die Nieren, sondern tatsächlich auch auf das Nervensystem. Und zu viel des Guten kann dann auch schlecht sein.
Was ist denn, wenn ich die Kur erst im Sommer beginne?
Im Endeffekt ist der Wermut immer einsetzbar. Nur, wie gerade beschrieben, ist das Frühjahr eine Zeit, wo bestimmte Heilpflanzen, alles ist ja innerhalb der göttlichen Schöpfung miteinander verbunden. Und es gibt Pflanzen, die vornehmlich im Winter eingesetzt werden, weil sie zum Beispiel eine immunsteigernde Wirkung haben oder eine lungenkräftigende Wirkung haben. Und der Wermut ist eine Pflanze, die kann man jeden Tag nehmen. Es gibt ja eine sehr große Anzahl an Indikationen. Dazu zählen natürlich die Verdauungsbeschwerden, aber auch die Erschöpfung, die Karexie, die Auszehrung. Und jetzt bezugnehmend auf die Jahreszeit ist das ein hervorragender Einstieg. Und genau darauf hat ja auch die heilige Hildegard von Bingen hingewiesen, indem sie diesen Wermuttrunk ja auch Maikur genannt hat.
Nun könnte ich mir vorstellen, dass den einen oder anderen interessiert, ob er zu den Menschen gehört, für den auch die Maikur geeignet ist. Er wird Universalmittel genannt. Heißt es, er ist für jeden geeignet?
Also in der Phytotherapie generell gibt es erstmal keine klaren Kontraindikationen bezüglich der Heilpflanze Wermut. Allerdings sollte man differenzieren, da ja in diesen Likörweinen ein oft höherer Alkoholgehalt vorhanden ist, dass es doch Menschen gibt, die entweder eine generelle Alkoholunverträglichkeit haben, das heißt enzymatisch wird Alkohol nicht gut aufgespalten. Sie spüren also sehr schnell die berauschende Wirkung des Alkohols. Dann Menschen mit Lebererkrankungen, also sprich in dem Sinne Hepatitis, also Gelbsucht zum Beispiel, oder die auch Probleme mit dem Leber-Galle-System haben, also mit einem Rückstau der Galle im Sinne der Cholestase, wie man sagt. Aber auch alkoholkranke Menschen dürfen natürlich diesen Likörwein nicht einnehmen, weil dann die negative Wirkung des Alkohols dominiert. Das sind so die eigentlichen Kontraindikationen. Generell ist es so, dass ja nicht nur die Bitterstoffe diese Wirkung zeigen, sondern auch das Wermutöl. Das Wermutöl zum Beispiel enthält, also wenn es isoliert ist, man kann ja die einzelnen Pflanzenwirkstoffe isolieren, und dieses isolierte Öl enthält dieses Thujon, das ist ein Wirkstoff, der eine sehr starke neurotoxische Wirkung hat. Und diese neurotoxische Wirkung zeigt sich vor allen Dingen in einer Überdosierung. Deswegen hat die Hildegard eben gesagt, nur am dritten Tag einnehmen, denn in den Frischpflanzensäften des Wermutes ist auch ein höherer Anteil von diesem Wermutöl enthalten. Und wir kennen in der Beschreibung der irdischen Sünden auch den Bereich der Völlerei, da zählt es dazu. Also hier steht immer die medizinische heilsame Wirkung im Vordergrund und nicht der Genuss. Beides kann man natürlich miteinander verbinden. Eine gute Medizin soll auch gut schmecken. Aber wenn sie eben nicht gut schmeckt, weil sie bitter ist, hat sie trotzdem eine gute Wirkung. Und Pater Hans Burb hat mal gesagt, wem der Teufel nicht zur Sünde verführen kann, den verführt er zum Übermaß. Und der Wermutwein ist ja in der Richtung auch bekannt, dass viele Menschen durch ein Übermaß nicht mehr gesund, sondern tatsächlich krank geworden sind.
Mhm. Pater Hans Burb haben Sie zitiert, Exerzitienmeister aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Und wir begrüßen eine erste Hörerin. Sie haben uns erreicht über Berlin 089 517 008 008. Wenn auch Sie anrufen möchten, Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute die Naturheilpraxis. Wir sprechen mit dem Heilpraktiker und Naturheilkundler Andreas Groß über die Maikur nach der heiligen Hildegard von Bingen, Kirchenlehrerin mit sanfter Kraft und tiefgreifender Wirkung. So haben wir die Sendung überschrieben. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Sie rufen uns aus dem Ruhrgebiet an. Grüß Gott.
Grüß Gott. Meine Frage ist schon teilweise beantwortet. Das eine ist, wie ist das für Verkehrsteilnehmer, für Autofahrer? Und das andere, ich hatte eine Hepatitis, die ist also ziemlich ausgeheilt, aber ich will und muss auch manchmal noch ein bisschen vorsichtig sein. Könnte ich die Wermutkur machen oder nicht?
Also speziell zur Autofahrt, wenn man in der Früh einen, so wie man sagt, ein Likörglas von diesem Hildegard-Wermutwein trinkt, so setzt er sicher auch eine gewisse alkoholische Wirkung ein. Das hat natürlich auch einen Sinn, dass die Wirkstoffe über die Schleimhäute, speziell auch die auf das zentrale Nervensystem, auf das Gehirn einwirkenden Pflanzenwirkstoffe, über die Schleimhaut sehr gut aufgenommen werden. Und man sollte natürlich jetzt nicht in der Früh sich ins Auto setzen und bevor man das Auto startet, sein Likörglas Wein trinken, sondern man sollte einfach eine Weile warten. Man kann ja auch anschließend danach frühstücken. Also es besteht sicher im Straßenverkehr unmittelbar keine Gefahr. Des Weiteren ist es so, eine Hepatitis, da gibt es ja verschiedene Formen. Also das ist ja die Gelbsucht, da gibt es die A, die B und auch die C. Es ist halt so, eine Hepatitis wird ja kontrolliert, also diese Gelbsucht über die Transaminasen, sprich über die Leberwerte, aber auch über die Antikörper gegen den Hepatitis-Virus. Also da wird übers Blutbild kontrolliert. Es gibt allerdings die sogenannte Post-Hepatitis-Syndrom. Also das sind Beschwerden. Also die Hepatitis, die Gelbsucht ist ausgeheilt, aber später, selbst nach Jahrzehnten, können sich verschiedene Symptome entwickeln, zum Beispiel Müdigkeit, Schlafstörung, auch Gelenkschmerzen, Antriebsmangel, Melancholie, die aufgrund einer latenten, zwar sehr leichten, aber doch chronischen Leberschwäche dann zu diesen Symptomen führen können. Ich würde in Ihrem Fall auf jeden Fall die Leber untersuchen und wenn die klinisch als, ich sage jetzt mal, nicht mehr geschwächt diagnostiziert wurde, dann kann man unterstützend auch mit der Mariendistel arbeiten. Die Mariendistel enthält ja einen hervorragenden leberwirksamen Stoff, das ist das Silymarin. Und diese Silymarin schützt die Leberzelle und in dieser Kombination hat man sicher auch nochmal eine unterstützende Wirkung, um die den alkoholischen Einfluss auf die Leber zu reduzieren. Generell spricht erstmal nichts dagegen, diese Maikur zu machen. Wenn Bedenken bestehen bezüglich des Alkohols, dann kann man den Wermut auch als Tee zu sich nehmen. Dort hat er eine ähnliche, auch tiefgreifende Wirkung. Und man kann zum Beispiel immer vor dem Essen eine Tasse Wermut-Tee trinken. Da besteht eben auch diese blutreinigende und verdauungsanregende und eben den Organismus regulierende Wirkung.
Dankeschön für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie, Frau liebe Hörerin aus dem Ruhrgebiet. Nun hat uns aus Mittelhessen vom Vogelberg die Frau Faust erreicht. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Faust.
Ja, ich habe mal eine Frage. Ich habe schon seit längerem die große Hildegard-Apotheke. Und man kommt an den frischen Wermut ja schlecht dran, gell? Mhm. Das ist, wenn ich diesen Wermutsaft selber herstelle, also kann ich mir diesen Saft zum Beispiel auch in Reformhaus kaufen, ist der genauso gut wie ein ganz frischer? Also das ist meine Frage.
Also es ist so, man kann sagen, es gibt ja nun einige Firmen hier in Deutschland, die auch mit verschiedenen Alkoholgehalten zum Beispiel diesen Wermut, diesen Maitrunk anbieten. Also das sind Firmen, die haben sich spezialisiert auch auf die Hildegard-Medizin. Und da gibt es verschiedene Produkte, die in ihrer Wirkung auch wirklich sehr, sehr gut sind. Es gibt natürlich Menschen, die den Wermut selber angebaut haben im Garten. Es kann durchaus sein, dass in unseren Breiten, wenn die Sonne noch nicht so kräftig ist und die Wärme noch nicht so kräftig ist, dass die ersten Blattspitzen erstmal herauskommen. Der Wermut zum Beispiel südlich der Alpen hat oft einen höheren Anteil an ätherischen Ölen, wobei für die Maikur der Wermut, der jetzt bei uns jetzt wächst im Garten, vollkommen geeignet ist und auch diese therapeutische Wirkung auch damit erzielt. Aber wenn Sie sagen, ich möchte das probieren, ich bin neugierig geworden, ich habe das Gefühl, das wird mir gut tun, dann kann man auf jeden Fall diese Fertigprodukte empfehlen. Und die gibt es auch schon in größeren Packungen, sodass Sie über 3 Monate zum Beispiel einen gewissen Vorrat schon haben.
Mhm. Ist Ihre Frage soweit damit beantwortet, Frau Faust?
Ja, danke, das war sehr nett.
Dankeschön, also schöne Grüße ins Hessenland. Jetzt haben wir Frau Kreitner, Sie rufen uns aus Bachau an. Wo liegt das denn? Frau Kreitner, ich darf Sie herzlich begrüßen.
Ja, ich habe eigentlich auch die Frage an Herrn Groß gehabt, was die Vorrednerin, wie kommt man zu einer Wermutpflanze und ob es das auch im Reformhaus gibt. Ich habe jetzt das mitgehört und den Wermutsamen kriegt man das im Pflanzenhaus ohne weiteres. Ich habe einen Garten und könnte das auch mal selber anbauen.
Ja, also Frau Kreitner, es ist so, es gibt, wenn man den Zugang zum Internet hat, es gibt verschiedene Anbieter, die zum Beispiel Wermut-Samen beziehungsweise die Jungpflanzen anbieten, die man dann in den Garten setzen kann. Das sind biologisch angebaute Pflanzen, weil das ist bei Heilpflanzen sehr, sehr wichtig, dass schon alleine der Boden und auch die Art, wie diese Pflanze angebaut wird, sehr, sehr achtsam geschieht mit biologischen Vorgaben. Denn das entscheidet natürlich sehr viel, wie die Pflanze auf den menschlichen Organismus wirkt. Eine Pflanze ist ein Wesen und wenn diese Pflanze künstlich hochgezüchtet wird mit Dünger und UV-Licht, dann ist sie im Grunde genommen einfach so eine hochgepäppelte Pflanze, die auch dementsprechend minder dann auf uns wirkt. Also es gibt verschiedene Anbieter, das kriegen Sie entweder übers Internet oder Sie fragen in den verschiedenen, ja, wie sagt man, diese großen Märkte, die Pflanzen anbieten für diese Gärten, da gibt es eine ganze Menge und dort können Sie sich erkundigen. Die können Ihnen eventuell sogar, da gibt es ja auch Abteilungen, die dann spezielle Kräuterpflanzen haben, Ihnen durchaus so eine Pflanze anbieten.
Aha, und eine Frage, wenn man jetzt so frische Pflanzen in einen normalen Wein reintut und da stehen lässt der Zeit, ist das dann auch ein Wermutwein?
Naja, eigentlich schon. Weil erstmal ist es der Wermut und zweitens ist es der Wein. Es ist aber so, dass diese Likörweine, die man verwendet, einen höheren alkoholischen Anteil haben. Und demzufolge sind sie auch dafür geeignet, mehr Wirkstoffe aus der Pflanze herauszuziehen. Das heißt, der Alkohol bewirkt, dass eben diese heilsamen Wirkstoffe der Pflanze in diesen Wein aufgenommen werden. Und umso höher der Alkoholgehalt ist, umso mehr oder umso konzentrierter sind dann die Wirkstoffe auch enthalten. Also sollte man sagen, ich setze mir einen Wein an, das kann man mit Johanniskraut machen, das kann man mit Schafgarbe machen, das kann man mit 1000-Güldenkraut machen. Also diese alten traditionellen Heilweine oder Vino Medicinalis, wie sie früher hießen, waren im Allgemeinen immer diese Likörweine. Und in den Weinhandel wird Ihnen ganz sicher dort der Verkäufer auch die eine oder andere Flasche besorgen können.
Gut, dann bedanke ich mich auch bei Ihnen für Ihren Anruf. Frau Kreitner war das aus Bachau. Frau Hartmann, Sie haben uns aus Schiffstadt, das liegt bei Speyer, angerufen. Grüß Sie Gott, guten Morgen.
Grüß Gott, ich freue mich, dass ich eine Frage stellen kann. Und zwar wollte ich gerne wissen, ich habe mehrere Leberzysten, ob dann der Wermutwein unbedenklich ist oder damit besser nicht arbeiten sollte.
Also Leberzysten sind ja erst einmal eingekapselte Prozesse, wo von innen, wie man so sagt, nichts durchkommen soll und von außen nichts reinkommen soll. Generell müssen die Leberzysten ja immer beobachtet werden bezüglich des Wachstums, damit sie keinen raumverdrängenden Prozess haben. Das heißt, eine Leberzyste kann ja durchaus auf Gallengänge drücken und den Herdefluss stören. Also das muss man beobachten. Man kann natürlich versuchen, generell die Tendenz zur Zystenbildung und auch zur Leberzystenbildung zu behandeln. Versucht man, das Thema Zysten naturheilkundlich auch ganzheitlich zu betrachten, sollte man sich auch immer die Frage stellen, habe ich eventuell, das ist jetzt ganz pauschal, also nicht auf Sie jetzt bezogen, sondern ganz pauschal, was habe ich in meinem Leben eventuell erleben müssen, was für mich so schwierig war, dass ich es habe erstmal verschließen müssen, einkapseln müssen. Und die Leber zählt natürlich auch zu den Organen, die viel mit Wut, auch mit Aggression im positiven Sinne zu tun haben, im Sinne von Abwehr und von Selbstschutz.
Ja.
Und es kann durchaus sein, dass ein Mensch, der einen tiefgreifenden Konflikt erlebt hat, zum Beispiel, wenn ihm etwas sehr beängstigt hat, geschockt hat, dass er Nierenzysten bildet. Ein anderer, der zum Beispiel angegriffen wurde und sich nicht wehren konnte, kann es durchaus sein, dass dieser Konflikt, wenn er nicht bewältigt wurde, also zumindest die Grundlage bildet, dass Nierenzysten entstehen können.
Mhm. Ja. Kann ich sehr verstehen. Mhm. Ja, und jetzt zu der speziellen Frage. Ja. Ob ich den Wermutwein trinken kann oder ja?
Aus meiner Sicht fachlich besteht keine Kontraindikation, das heißt keine Bedenken, weil die Wirkstoffe des Wermutes nicht in die Zysten eindringen können.
Also ist es unbedenklich, könnte man sozusagen sagen. Frau Hartmann, dann danke ich Ihnen für Ihren Anruf. Herzliche Grüße nach Speyer. Ja, Sie haben eingeschaltet hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, die Naturheilpraxis, die Maikur. Andreas Groß ist unser Gast. Wir haben gesagt, die Maikur mit sanfter Kraft und tiefgreifender Wirkung. Sie gilt als Universalmittel. So hat die heilige Hildegard von Bingen die Maikur genannt. Es ist ein Wermutwein, ein Wermuttrunk, der zu sich genommen wird von Mai bis Oktober, jeden dritten Tag. Nicht auf nüchternen Magen, sozusagen ein Stamperl. Wir werden gleich weiterreden nach der Musik und dann kommen auch Sie, liebe Zuhörer, weiter zu Wort. Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben oder auch vielleicht schon Erfahrungen mit der Maikur, teilen Sie sie mit uns. Die Rufnummer ist die 089, die 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe. Bis gleich nach der Musik. Die Naturheilpraxis, die Maikur mit sanfter Kraft und tiefgreifender Wirkung. Zu Gast ist Heilpraktiker Andreas Groß. Mein Name ist Sabine Böhler. Ja, die Maikur mit dem Wermut als Heilpflanze, sie gehört zu den Universalrezepten der Hildegard Medizin. Er ist sehr warm, er ist kräftig und regt den gesamten Organismus an. Die Heilkraft beginnt schon auf der Zunge, so sagt mein heutiger Gast Andreas Groß, und greift dann tief in den gesamten Organismus ein. Und dafür verantwortlich sind vor allem die Pflanzenstoffe. Ein Pflanzenstoff, das werde ab Sintin, und das Nervensystem wird stimulierter dadurch, was zur Ausschüttung der Verdauungssäfte führt, und dadurch wird der gesamte Organismus von Giften entlastet und eine bessere Aufnahme von Nährstoffen erreicht. Aber Herr Groß hat auch schon gewarnt vor dem übermäßigen Genuss von dem Wermutwein sowie einer Überdosierung. Das rechte Maß muss eingehalten werden, so auch da Alkohol enthalten ist für Menschen, die eben Leberprobleme haben oder Alkoholiker sind. Ich denke, auch bei Kindern muss einfach mit dem Gabe von Wermutwein besonders achtsam umgegangen werden. Wir haben Sie eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, sich einzubringen mit Fragen in unsere Sendung. Die Lebenshilfe lebt von Ihren Anrufen, ist eine Anrufsendung. Und jetzt möchte ich herzlich Frau Gabriel begrüßen. Aus Osnabrück haben Sie uns erreicht. Grüß Gott. Wir hören Frau Gabriel.
Ich bin nicht aus Osnabrück, ich bin aus München.
Ja, grüß Gott. Dann sind Sie unsere anonyme Hörerin. Jawohl, grüß Sie, Gott.
Ja, ich hätte eine Frage zu dem Wirkstoff Thujon. Und zwar, ob das der gleiche Stoff ist, der in der Thuje ist, weil sich das vom Namen her also fast identisch anhört. Und ob man nicht ein fertiges Produkt nehmen kann, wie den Absinth, der ja heutzutage hergestellt wird, so dass das Gift so stark reduziert ist, dass es nicht mehr schädlich ist. Und das könnte man doch auch einfach in einen Tee zum Beispiel geben oder in Apfelsaft. Das wäre meine Frage.
Ja, also speziell zum Thujon. Es gibt sehr viele Arzneiwirkstoffgruppen. Es kann durchaus sein, dass in der Thuje ein ähnlicher Wirkstoff enthalten ist. Wo man darauf hinweisen muss, wenn man diese frischen Zweigspitzen verwendet und diese auszieht, also die Wirkstoffe auszieht in den Likörwein, dass der Anteil dieses Wermutöles, dieses ätherischen Öles, dort sehr, sehr gering ist. Ich hatte das am Anfang so formuliert, nochmal, damit es verständlich wird, dieses spezielle Thujon, dieses Wermutöl, wenn dieses hergestellt wird, dann wird es isoliert. Das heißt, man zieht nur dieses Öl aus der Pflanze heraus. Das ist ein pharmakologisches Verfahren. Und es gibt, inwieweit es das jetzt noch gibt, weil da verändert sich ja der Arzneimittelmarkt relativ schnell, wie man auch Zugriffe hat zu diesen Wirkstoffen. Es gab zumindest vor einigen Jahren ein reines, isoliertes Wermutöl und dann hat man am Tag 3x5 Tropfen genommen und damit hatte man eigentlich die sogenannte toxische Schwelle erreicht, um sich vor Überdosierungen zu schützen. Es hat aber auch durchaus immer wieder Fälle gegeben, wo also Missbrauch betrieben wurde mit diesem Wermutöl und dann hat es eben eine sogenannte halluzinogene Wirkung. Also da entsteht tatsächlich eine Wirkung auf das zentrale Nervensystem. Und in den Beschreibungen, auch in diesen alten Büchern, findet man durchaus immer wieder Hinweise, wo dieser körperliche und geistige Verfall durch ein Übermaß an Wermut beschrieben wurde. Generell kann man sagen, die Fertigpräparate, die sind ja auch pharmakologisch auf den Wirkstoffgehalt überprüft. Da besteht keinerlei Gefahr, dass man die Einzelwirkstoffe überdosiert.
Gut. Schon eingegangen in Ihrer Antwort.
Könnten Sie das nochmal wiederholen? Das kam bei mir jetzt nicht an.
Es gibt ja diese Spirituose Absinth zu kaufen.
Ja.
Die war doch da früher im Mittelalter, glaube ich, missbräuchlich wurde die verwendet durch den Van Gogh oder andere Künstler.
Genau,
und hochgiftig. Bekannt. Und heute, wenn man den Absinth herstellt, ist er nicht mehr so hochprozentig und dieses Thujongift so reduziert, dass es nicht mehr schadet. Und jetzt wäre meine Frage gewesen, wenn man diese Spirituose in einen Tee gibt oder in einen Saft, ob das auch ginge als Maikur?
Als Maikur nicht, weil das ist ja genau, dieser Begriff Maikur bezieht sich ja auf diese Kombination Wermutpflanze, Wermutwein und Honig. Das ist sozusagen diese Kombination, so wie die Hildegard hat ja in vielen anderen Produkten, zum Beispiel der Bärwirts Birnenhonig, auch ein sehr traditionelles, eine sehr traditionelle Heilmethode, vor allen Dingen für den Darm, hat sie ja auch immer wieder auf die heilsame Wirkung des Honiges hingewiesen. Also der Absinth, der Wermut selber, kann sowohl als Tinktur verwendet werden, auch phytotherapeutisch im Sinne des Dekokt, also der Auskochung, auch diese Mazeration, also der Kaltauszug ist möglich, wo Wermutblätter frisch oder auch getrocknet in kaltes Wasser gelegt werden und über Nacht lässt man das stehen, um diesen Bitterstoffanteil dort im ganz besonderen Maße raus zu lösen. Aber wie gesagt, dieses isolierte Thujon, da fehlen mir dann auch die Erfahrungen, weil ich das ja so in der Praxis auch noch nie verwendet hatte. Diese neurotoxische Wirkung, das ist ganz klar in der Geschichte definiert bei Künstlern wie Van Gogh, den Maler. Man hat es früher eben auch angewendet, um in einem gewissen Maße sich, wie man sagt, künstlerisch auch dadurch zu stimulieren. Und ein Übermaß, das hat man oft schon gehört, führt eben zum durchaus körperlichen und geistigen Verfall.
Gut, dann bedanke ich mich auch bei Ihnen für Ihre Fragen. Herzliche Grüße. Frau Fessler aus der Schweiz haben Sie uns erreicht. Danke jetzt erstmal für Ihre Geduld, fürs Warten.
Macht nichts, das ist schon gut. Mhm. Ja, ich habe eine Frage. Und zwar mache ich den Maitrunk schon ein paar Jahre und bin sehr begeistert davon. Ich habe auch keine Grippe mehr bekommen, so in den Grippezeiten. Und ich mache den Wermutstrunk selbst mit Biowein und Biohonig, aber ich habe keinen Wermutstrauch im Garten. Und dann kaufe ich mir immer Wermut-Urtinktur von Xeres.
Ja.
Meine Frage ist jetzt, ich weiß nie, wie viel Tropfen ich da pro Liter reinschütten soll.
Also, das kann ich Ihnen auch nicht genau sagen.
Ja.
Da würde ich Ihnen empfehlen, diese Firma, die diese
Xeres,
genau, die ist mir bekannt, die sind ja spezialisiert auf Urtinkturen. Und diese Firma dort einfach wirklich anrufen und sich dort mal beraten lassen. Generell ist es so, man hat ja früher das nie genau gemessen, wie hoch der Wirkstoffanteil war. Also gerade in der Laienmedizin im Sinne der Selbstmedikation hat man dann im Grunde genommen schon die richtige Mischung erreicht, wenn die Süße von dem Honig ganz klar von der Bitterheit des Wermutes überdeckt wird. Und das ist das Entscheidende, also dass man so viel an diesen Blattspitzen aufkocht mit dem Wein, dass auch bei der Zufuhr des Honig dann der bittere Geschmack anschließend ganz klar dominiert, um diesen Hauptwirkstoff, das sind ja diese Bitterstoffe, der Wermut ist ein sogenanntes Amarum Aromaticum, das heißt so ein aromatische Bitterpflanze. Und die Bitterstoffe sind natürlich die Hauptwirkstoffe und die kriegt man selbst bei der Selbstherstellung auch immer wieder gut heraus.
Ja, dann bedanke ich mich auch bei Ihnen für Ihren Anruf. Alles Gute weiterhin. Herzliche Grüße in die Schweiz. Nun eine weitere Hörerin aus München. Grüß Gott, willkommen.
Grüß Gott, Herr Groß, grüß Gott, Frau Böhler. Ich habe eine Frage, und zwar, ich habe auch eine Zyste an der Leber und jetzt habe ich aber gleichzeitig noch eine Frage, ob das dann auch helfen würde. Ich habe eine große Zyste am Spinalkanal. Ob da Unterschied oder ob man doch auch sowas anwenden könnte.
Also generell gibt es Menschen, die tendieren zur Zystenbildung. Eine Zyste im Bereich des Spinalkanales hat natürlich in allererster Linie mal eine stärkere verdrängende Wirkung im Bereich des Rückenmarkes. Das heißt, umso größer dort die Zyste wird, umso höher ist die Gefahr, dass das Rückenmark komprimiert wird und dieser sogenannte Spinalkanal dadurch eingeengt wird. Das erfordert, wenn diese Zyste sich weiterentwickelt, auf jeden Fall einen therapeutischen Eingriff. Was die Leberzyste angeht, ist wieder ein anderer Bereich. Man kann naturheilkundlich eine, sagen wir mal, antizystische Therapie ansetzen. Aber die Entstehungsgeschichte, wie diese Zysten entstehen, ist auch medizinisch noch nicht klar. Also generell wird aber keine Kontraindikation zum Beispiel bestehen, was ich anfangs auch in der Sendung schon sagte, bei der anderen Zuhörerin, den Wermut einzusetzen. Denn der Wermut selber als Heilpflanze hat ja eine sogenannte synergetische Wirkung. Also es wirkt ja nicht nur das ätherische Öl, es wirken ja nicht nur die Bitterstoffe, sondern es gibt eine ganz hohe Anzahl von Pflanzenwirkstoffen, die synergetisch arbeiten. Und das ist ja das Schöne an diesen Heilpflanzen, dass sie dadurch zum Teil zeitversetzt ihre Wirkstoffe abgeben auf den menschlichen Organismus. Sie gehen ja mit uns in Resonanz und dadurch hat auch der menschliche Organismus bezüglich seines Selbstheilungspotenziales auch eine hervorragende Möglichkeit, diese Pflanzenstoffe sozusagen in seine Heilungsprozesse einzubauen, also sie anzureichern, sie direkt an Nervenzellen andocken zu lassen. Und diese synergetische Wirkung macht sich dann eben bemerkbar, dass man über einen längeren Zeitraum auch eine sehr gute, kontinuierliche Heilwirkung erzielen kann.
Also der Wermutwein hat eine besonders regenerierende und leistungssteigernde Wirkung, so könnte man sagen. Und die Bitterstoffe des Wermuts, also das Absinthin, das ist dieser Bitterstoff, verbessert eben trägt zur Verbesserung des Verdauung bei und unterstützt somit den natürlichen Stoffwechsel und die Entschlackungsvorgänge. Und das ist ja besonders im Frühjahr gewünscht. Das Immunsystem wird gestärkt, der Körper regeneriert.
Also der Wermut, speziell Bitterstoff Absinthin, ist tatsächlich eine Pflanze mit einem sehr hohen Anwendungsspektrum. Also viele Menschen sagen, ja, der macht wach, der macht munter. Aber schon in alter Medizin, auch in anderen Ländern, er wurde ja in der arabischen, in der ägyptischen Medizin angewandt. In ganz Europa ist es eine sogenannte zentrale Pflanze gewesen. Und man weiß, dass sowohl bei Adynamie, bei Schwäche, auch Karexie, bei Auszehrung die Bitterstoffe hervorragend wirken, weil sie dazu führen, dass die Nährstoffe, die über die Nahrung aufgenommen werden, also optimal auch aufgespalten werden. Denn die Wirkstoffe haben als Folge dieser Bitterkeit auch eine sehr stark anregende Wirkung auf die sogenannte Motilität, das heißt die Bewegung der Verdauungsorgane. Das fängt schon an bei den Speicheldrüsen. Alleine diese Bitterstoffe wirken über den Nervus phrenicus, über den Geruchsnerv, diese Aromastoffe auch und diese Geschmacksnerven, unmittelbar in den Bereich, da gibt es diesen Nervus vagus, also den 10. Hirnnerv, der wird über diese verschiedenen Wirkstoffe angesteuert und stimuliert sozusagen unsere Verdauung. Dadurch kommt es auch in nachfolgenden Prozessen zu einer Verbesserung der Blutqualität. Der Körper kann sich sozusagen regenerieren und dadurch auch wieder neu vitalisieren. Und das ist genau das, was man ja im Frühjahr erreichen will. Frühjahrskuren sind ja Entgiftungskuren, Regenerationskuren mit dem Ziel einer Vitalisierung. Und man spricht auch in der Naturheilkunde vom sogenannten kalten Magen, also diese Achylie. Und das ist der Säftemangel. Und man weiß, dass ein alter Mensch, der einen kalten, schwachen Magen hat, oft diese B12-Vitamine, also speziell das Vitamin B12, nicht mehr richtig aufnehmen kann. Und das führt im Endeffekt dann auch sehr häufig zu einer Art Anämie. Es ist heute nicht mehr so verbreitet, denn es wurde übers Blutbild kontrolliert. Aber früher waren ältere Menschen oft müde, blass und auch vom Gehirn her nicht mehr leistungsfähig. Und über diese Bitterstoffe, ob das ein Tee war oder der Wermutwein, hat man diese Menschen wieder durchaus tonisieren können und sie waren geistig und körperlich dann wieder wach.
Ja, danke schön. Das war noch der Nachtrag zu der Beantwortung der Frage der Hörerin aus München. Jetzt habe ich eine Hörerin, das ist die Frau Maria. Von wo rufen Sie uns an? Edelfink hat meine Kollegin mir aufgeschrieben. Wo liegt das?
Ja, das ist Nähe Murnau, Staffelsee.
Bei Murnau, gut.
Ja.
Dann grüße ich Sie aus Oberbayern.
Grüß Gott. Grüß Gott zusammen. Ich habe eine Frage, und zwar hat der Wermut bzw. die Maikur einen positiven Einfluss auf Osteoporose?
Also Osteoporose als Krankheitsbild hat ja nicht, wie man denkt, primär etwas mit dem Kalziummangel zu tun, sondern der Knochenstoffwechsel ist hochkomplex. Es gibt ja sogenannte Osteoklasten und Osteoblasten und Osteophyten. Das sind bestimmte Zellen im Körper, die eben in der Lage sind, das aus der Nahrung aufgenommene Kalzium überhaupt in den Knochen einbauen zu lassen. Und es kommt ja nicht nur zum Einbau des Kalziums in den Knochen, sondern er wird ja auch kontinuierlich wieder abgebaut, damit sozusagen dieses knöcherne Gerüst nicht nur stabil ist, sondern auch eine gewisse Flexibilität hat. Also Osteoporose behandelt man generell immer naturheilkundlich ganzheitlich. Da spielen die Nieren eine wichtige Rolle, da spielt der Darm eine enorm wichtige Rolle und auch die Leber. Also die Zufuhr bei Osteoporose von einem Kalziumpräparat ist im Grunde genommen ein komplett einfaches therapeutisches Modell. Dafür braucht man weder auf eine Universität gehen, noch irgendeine andere Ausbildung machen. Das ist sehr einfach gedacht, sondern man muss immer dahinter schauen. Osteoporose heißt nicht kranker Knochen, sondern ein kranker Mensch. Das heißt, sein göttlicher Bauplan, sein Selbsterhaltungspotenzial und sein Selbstheilungspotenzial ist in irgendeinem Bereich komplex gestört, sodass der Knochenstoffwechsel einfach in Mitleidenschaft gezogen wird. Generell nochmal zur Frage, ja, der Wermut hat durch die Stimulation der Verdauungsorgane eine positive Wirkung auf den Knochenstoffwechsel, insofern bestimmte Wirkstoffe besser vom Körper aufgenommen werden. Das Blut wird gereinigt, die Lymphe wird gereinigt. Das heißt, der Knochenstoffwechsel kann durchaus positiv damit beeinflusst werden.
Mhm. Dankeschön auch für Ihren Anruf aus Murnau, Frau Edelfink. Frau Haus-Ruckinger aus Niederbayern, haben Sie uns erreicht? Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, ich möchte es nur sagen, ich mache mir schon einige Jahre die Wermutweinkur selber, weil ich habe so mehrere Stauern im Garten und da kaufe ich mir einen guten Wein, einen guten Rotwein und den mache ich dann heiß und ich schneide mir den Wermut ganz klein und koche ihn ein bisschen auf. Mhm. Und dann ziehe ich ihn auf Seiten vom Herd und tue nur ein bisschen Honig dazu.
Und wo haben Sie den Wermut her?
Aus meinem eigenen Garten. Mhm. Weil da habe ich schon an die 5 Wermutstauern drin, da habe ich genügend und habe mir auch heuer schon einen gemacht. Und der schmeckt mir auch so, weil sie am liebsten jeden Tag einnehmen
hat. Ja, das ist verständlich. Das geht vielen Menschen so, aber es erfordert auch eine gewisse Demut vor der Welt der Heilpflanzen, weil sie wirken, und wie gesagt, alles im rechten Maß. Sie wirken ja nach Hildegard auch auf die Nieren. Wenn die Nieren gekräftigt werden, ist der ganze Mensch kräftig. Und Hildegard hat ja auch gesagt, der Wermut vertreibt die Melancholie, also den Schwermut, die Schwarzgalle aus dem Blut, macht die Augen klar, weil die Leber ja auch durch den verbesserten Gallefluss entlastet wird. Und wenn die Leber funktioniert, werden auch die Augen besser. Also Sie haben das schon richtig gemacht. Und wie gesagt.
Ja, weil mit dem Glanschnein und dann ganz leicht aufkochen im Wein, da muss doch das auch passen, weil er wird ja dann ganz schön bitter.
Ja, ja, das soll er auch, ja.
Ja.
Das ist eben genau das, was man erreichen will. Man hat früher diese frischen Blätter sogar zermahlen. Es gibt ja auch solche Kräutermühlen und verschiedene Mahlsteine, wo die Blätter draufgelegt wurden, um eben diese Blätter sozusagen wie auszuquetschen, weil durch diese mechanische Wirkung auf die pflanzlichen Substanzen wird auch eine gewisse Struktur verändert. Das heißt, die Zellmembran dieser Pflanzenzellen wird aufgebrochen und es kommen aus dem innersten Zellen der Pflanze auch nochmal Wirkstoffe raus. Also das kennt man zum Beispiel von der Artischocke. Die wird vorher erhitzt, damit die Zellen sich öffnen und dann kommt dieses Cynarin, dieser Wirkstoff, stärker heraus, als wenn man das zum Beispiel jetzt kalt anwenden würde. Aber Sie machen das richtig. Die Wirkung ist in dem Moment schon im Sinne auch der heiligen Hildegard, wenn Sie merken, dass dieser Wein einen hohen Bitteranteil hat. Und wie gesagt, jeden dritten im neuen Buch vom Dr. Strelo steht auch drin, jeden zweiten Tag. Das kann man genauso machen. Entscheidend ist kontinuierlich über diesen längeren Zeitraum. Und sehr viele Menschen geben von der Rückmeldung solche positiven Erfahrungen wieder, wie gut ihnen tatsächlich diese alte Rezeptur von Hildegard tut.
Dankeschön für Ihren Anruf aus Niederbayern, Frau Haus-Ruckinger, die Wermutpflanzen im Garten hat, selbst zerschneidet und zerstückelt und den Saft selbst herstellt, den Wein, den Auszug, den Wermuttrunk. Frau Reuter, Sie rufen uns jetzt, Frau Reuter-Merker, Sie rufen uns aus Bonn-Wachtberg an. Grüß Sie Gott, hallo. Ich habe eben schon gedacht, wir sprechen ja über die Maikur heute. Mit sanfter Kraft und tiefgreifender Wirkung ist der Wermuttrunk, so sagen Sie, Herr Groß. Und ich dachte mir, jetzt hatten wir schon viele Anrufer, mit 10 verschiedenen Hörerinnen haben wir gesprochen, ob es denn keine Männer gibt, die sich für den Wermuttrank interessieren. Doch, da ruft just Herr Friedrich an aus Wetzlar. Grüße Gott.
Ja, guten Tag, hier ist Friedrich in Wetzlar, bin langjähriger Hörer von Radio Horeb. Ich habe auch zwei Wermutsträuche hier im Garten und versuche das zu machen. Aber in einer früheren Sendung, da sagte man soll also normalen, guten Wein nehmen und diesen lange etwas abkochen, dann kommt also der Alkohol raus, auch mit Honig und so weiter. Und man soll also den Wermut dann ausdrücken. Jetzt weiß ich nicht, auf einen Liter von diesem abgekochten Wein, wie viel muss da rein? Das war meine Frage.
Also es gibt zwei Vorgaben. Natürlich die eine Originalrezeptur, der man auch immer treu sein soll, von der heiligen Hildegard. Und dann gibt es ja im Sinne der Pflanzenheilkunde viele andere Möglichkeiten. Ja? Es kommt immer darauf an, wie der Wermut wächst. Es gibt Menschen, die haben einen Wermut im Garten und bei denen ist er leider nicht so bitter. Die haben auch diesen Wein angesetzt nach dem richtigen Verhältnis. Ich kann es Ihnen jetzt in Zahlen nicht nennen. Von den Gramm her, wie viel Gramm da in den Wein rein müssen, wie viel Liter ist. Sie hatten erwähnt, den Wein abkochen. Es gibt ja verschiedene Hersteller mit verschiedenen Alkoholgehalt. Es gibt, wie ich weiß, auch ein Produkt, wo kein Alkohol drin ist. Der Vorteil des Alkohols ist zum Teil eine bessere Aufnahme. Zum anderen ist es tatsächlich so, wenn man diesen Wein noch einmal abkocht, kann es sein, dass der Alkoholgehalt um 50% schon mal wieder reduziert wird. Also das funktioniert tatsächlich. Diese genaue Rezeptur, ich weiß, ich habe in einem meiner Fachbücher, das niedergeschrieben ist. Sie ist aber, das ist jetzt für mich nicht abrufbar. Also da müssten Sie wirklich nochmal vielleicht auch in der Apotheke oder in einer Firma anfragen, die zum Beispiel diese Präparate herstellen.
Ja gut, dann bin ich zufrieden, da komme ich schon weiter. Vielen Dank nochmal für Ihre sehr gute Sendung.
Danke, Herr Friedrich.
Dankeschön, Herr Friedrich. Und aus Wetzlar in Mittelhessen gehen wir jetzt mit unserer Aufmerksamkeit nach Südtirol. Dort ist die Frau Fliri am Apparat. Fliri?
Ja. Hallo?
Grüß Gott, hallo.
Und Frau Fliri.
Ja, grüß Gott, da spricht Frau Fliri aus Südtirol, Meraner Gegend. Ich habe eine Frage. Mein Mann ist Tumorpatient und dadurch ist der Kreatinin immer zu hoch. Können Sie mir den Wermutwein empfehlen?
Also bei Tumorpatienten muss man natürlich sehr sensibel arbeiten, weil man muss ja schauen, was für Medikation zum Beispiel erfolgt. Gibt es Chemotherapeutika? Wo ist dieser Tumor lokalisiert? Also das erfordert, bevor man eine Empfehlung abgibt, immer auch eine gewisse medizinische Abklärung. Also generell ist es auch so, dass Patienten zu mir kommen und sich einen Rat holen. Und selbst bei dem Einsatz des Wermut als Heilpflanze erfordert das manchmal eine medizinische Freigabe und durchaus auch schon ein vorangehendes therapeutisches Eingreifen. Bei Tumorpatienten sind Pflanzen, die einen Bitterstoffanteil haben, generell kann man sagen, zu empfehlen, weil sie immer zu einer besseren Aufnahme aller eingenommenen Vitalstoffe führen und demzufolge, also man nennt es Maldigestionssyndrom, demzufolge die Aufspaltung der Nahrung verbessern. Und da entsteht ein wichtiger Prozess. Es kommt nämlich zu einer viel geringeren toxischen, also giftigen Belastung innerhalb des Organismus. Und das ist ja bei Tumorpatienten sehr wichtig, dass man nicht nur auf das Kanzerogene, also auf das Tumorgeschehen achtet, sondern generell diesen Menschen versucht, erst einmal zu regenerieren und zu vitalisieren, also dass seine Organe richtig arbeiten, ganz speziell die Niere und die Leber, aber auch das Lymphsystem und in allererster Linie vorrangig der Darm. Denn man weiß, dass sehr viele Substanzen im Darm sich bilden, zum Beispiel durch eine fremde bakterielle Besiedlung, die das Wachstum von Tumoren auch begünstigen können. Also von daher ist der Wermut sicher auch eine Pflanze, die man in Ihrem Fall dort einsetzen kann.
Dann auch Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf und alles Gute, Gottes Segen für Ihren Mann. Begrüße Gott. Ein weiterer Herr hat uns erreicht aus Köln, der Herr Güthoff.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, hallo.
Ja, grüß Gott, Herr Güthoff.
Ja, ich muss mich korrigieren. Ich bin jetzt umgezogen nach Kürten. Das liegt immer noch in meinem Kopf, dass es Köln ist. Ne?
Und, dann herzliche Grüße nach Kürten.
Genau. ich höre Ihre Sendung sehr gerne und benutze auch den Wermutwein schon seit Jahren. Jetzt meine Frage. Ich wollte in Verbindung mit dem Wermutwein auch eine Hildegard-Kur machen. Und den Aderlass auch mal. Den hatte ich auch mal vor Jahren gemacht. Das hat mir wirklich geholfen. Also gerade für die Allergiker und so weiter.
Genau. Also es ist halt so, die Hildegard-Kur oder die Mai-Kur in Verbindung mit dem Aderlass ist natürlich ein genial gutes Mittel, eine gute Kombinationsmöglichkeit. Also wir haben in der Praxis tatsächlich Menschen, die das eben so praktizieren. Sie fangen an mit der Mai-Kur und kommen dann zum Aderlass nach Hildegard. Also da spielen tatsächlich die Mondphasen eine Rolle, um eben dieses Phlegma, den Schleim beziehungsweise die Melancholie, Schwarzgalle, genau. Also um das aus dem Blut rauszulösen. Und die Reaktionen sind immer wieder verblüffend. Also ich habe tatsächlich eine Patientin gehabt, die schon 10 Minuten nach dem Aderlass zu mir sagte, sie fühlt sich irgendwo im Kopf nicht nur anders, sondern viel, viel wohler. Und sie ist eine Migränepatientin. Und das halte ich nicht für einen psychologischen Effekt, sondern es ist tatsächlich so, ich habe das bei einer Lymphbahnvergiftung, die ich selber hatte, tatsächlich gemerkt, dass ein Aderlass, den mir damals meine Frau eher im Sinne einer Notfallbehandlung verordnet hat, sofort eine so positive Wirkung hatte. auf die, ja, in dem Fall vergiftete Lymphe und den enorm angeschwollenen, schmerzhaften Lymphknoten. Also es gibt tatsächlich wunderbare Möglichkeiten, Adelas und Phytotherapie, Pflanzenheilkunde, Hildegard-Medizin miteinander zu verbinden. Also da kann ich sagen, nur weiter so.
Gut, also beste Grüße nach Kürten, Herr Güthoff, danke für Ihren Anruf. Ja, die Naturheilpraxis, die Maikur. Jetzt gibt es doch immer wieder die Frage, sicherlich von Hörern, kann ich die Maikur anwenden bei der und der Grunderkrankung? Wie ist denn das bei Menschen, die zum Beispiel unter Bluthochdruck leiden?
Bluthochdruckerkrankungen werden genauso naturheilkundlich betrachtet wie zum Beispiel Magen- oder Nierenerkrankungen. Es geht immer darum, die Ursachen zu finden. Also die Ursachen oder anders gesagt, die Symptome sind immer die Wegweiser auf der Suche nach den Ursachen. Und Bluthochdruck hat viele Möglichkeiten. Es kann natürlich ganz einfach eine Übertonisierung durch Stress sein. Es kann ein Problem mit der Niere sein, weil die Niere ja ein sehr stark blutdruckregulatives Organ ist. Es können die Gefäße betroffen sein.
Also wäre die Maikur durchaus angebracht, weil sie wirkt ja auch positiv auf das Nierensystem.
Ja, genau. Nach Hildegard gibt sie einfach der Niere Kraft. Und sie hat eben diese blutreinigende Wirkung, entlastet dadurch zum Beispiel die Nieren. Und generell Blutdruckerkrankungen werden auch bei uns in der Praxis häufig über die Nieren therapiert, auch in Verbindung mit Bitterstoffen, die auf den Verdauungstrakt einwirken. Und es geht nicht von einem Tag auf den anderen. Aber bei guter Compliance des Patienten kommt man dort schon in ganz erfolgreiche Bereiche hinein.
Und wer jetzt diese Sendung gehört hat, Herr Groß, und vielleicht Medikamente nimmt, vielleicht sogar Hormone zuführt, wie Schilddrüsenmittel nimmt oder auch andere Medikamente, wer sollte denn auf jeden Fall seinen Arzt oder Heilpraktiker fragen, ob für ihn die Maikur geeignet ist?
Also jeder Arzt, der für die Naturheilkunde offen ist und auch den Berufsstand der Heilpraktiker als eine unterstützende kollegiale Gemeinschaft betrachtet, weiß, dass im Grunde genommen bei der Maikur nicht wirklich klare Kontraindikationen bestehen, wo man als Mediziner sagt, das dürfen Sie nicht nehmen. Alkohol spielt natürlich eine Rolle, im Likörwein. Wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch ein Magengeschwür hatte, was noch am Verheilen ist, oder er hatte eine Operation, dann sollte man dort erstmal eine Zeit lang abwarten, natürlich mit anderen heilsamen Mitteln reingehen, zum Beispiel mit Kamille oder mit Salbei. Aber man hat dann anschließend auf jeden Fall, wie man sagt, grünes Licht, um zum Aufbau nach Krankheiten, auch nach Operationen, den Mensch dort wieder zu stabilisieren. Und also ich kriege in der Zusammenarbeit mit den Medizinern dort auch immer wieder bestätigt, dass solche naturheilkundlichen Kuren auch ganz positive Effekte erzeugen, sichtbar dann in dem Blutbild, was der Mediziner dann vom Patienten hat.
Also man könnte sagen, die Maikur hat immer anregende Wirkung mit nachhaltigen Ergebnissen?
Ja, doch. Also das kann man sicher so sagen. Die Maikur ist eine wirklich tiefgreifende, anregende Behandlungsmethode. Sie hat sich nicht umsonst über so viele Jahrhunderte in den Erinnerungen der Menschen behalten. Und sowas funktioniert nur, wenn es eben positive Ergebnisse gibt. Und es erfordert in einigen Fällen medizinische Voruntersuchung, so wie auch der schon gerade erwähnte Adelas. Aber therapeutisch begleitet oder im Sinne der Selbstmedikation ist die Maikur immer zu empfehlen. Und an dieser Stelle bedanke ich mich natürlich bei allen Hörerinnen und Hörern für die wirklich auch wieder interessanten Fragen. Ich lerne bei jeder Sendung dazu. Vielen Dank dafür. Und ich wünsche Ihnen natürlich in allererster Linie Gesundheit. Denken Sie dran, das ist wirklich ein großes Gut. Und zum Schluss nicht nur Gesundheit, sondern vor allem Gottes Segen.
Dankeschön, Herr Groß, dass Sie auch heute wieder unser Gast waren, all den Hörerfragen kompetent geantwortet haben, auch für mich als Gesprächsgast. Wir freuen uns auf die nächste Sendung mit Ihnen. Im Juli wird das sein. Wenn jemand gerne Kontakt mit Herrn Groß aufnehmen möchte, seine Homepage, das ist wiedergesund.de, in einem Wort wiedergesund.de. Infos wie immer gibt Ihnen der Radio Horeb Hörerservice oder Sie finden sie im Internet. Für heute ist zu sagen, dass wir eine Telefonstörung haben in Balderschwang. Somit ist der Hörerservice und CD-Dienst für Sie, liebe Zuhörer, nicht erreichbar. Aber wir hoffen morgen pünktlich zum Mariathon, dass wir für Sie da sein können, auch telefonisch. Informationen bekommen Sie im Internet unter www.horeb.org. Wiederholt wird diese Lebenshilfesendung heute Abend im Nachtprogramm um 23 Uhr. Ein Mitschnitt steht im Downloadbereich im Podcast für Sie zur Verfügung. Klicken Sie einfach oder suchen Sie nach den Gesundheitssendungen in der Lebenshilfe und dort finden Sie auch diese Sendung über die Maikur mit sanfter Kraft und tiefgreifender Wirkung mit Heilpraktiker Andreas Groß aus Taufkirchen bei München. Die nächste Lebenshilfesendung hören Sie wieder im Rahmen des Mariathon. Ja, wir starten den Mariathon morgen. Von ab 11. bis 13. Mai veranstaltet die Weltfamilie von Radio Maria wieder ihren Spendenmarathon, also den Mariathon. Wir sammeln für die Ausrüstung und Verbreitung unserer Partnerradios. Und ich werde im Gespräch sein am Donnerstag um 10 Uhr mit Pater Ernst Siever. Er gehört zu den Weißen Vätern. Er war 22 Jahre in Uganda. Auch dazu herzliche Einladung wieder um 10 Uhr am Donnerstag. Nun sage ich Ihnen ganz herzliches Vergelt's Gott fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.